Und dann auf einmal habe ich angefangen mit Schlafstörungen mit Mitte 30. Und das ist jetzt natürlich nicht ungewöhnlich, aber viele, genauso wie Erschöpfung sozusagen ein Symptom sein kann, dass die Wechseljahre losgehen, weil wir im Arzt halt die Schlafstörungen. Und die haben mich tatsächlich, das muss ich einfach sagen, völlig aus der Bahn geworfen.
Nimm uns mal bitte mit, was versteckt sich hinter TCM und wie weit ist das Feld, das man da betreten kann und auf welchen Teil davon hast du dich spezialisiert?
Wir können es ausweiten. Ab 19 Uhr kein blaues Licht mehr und ab 19 Uhr auch nichts mehr essen.
Mädchen, Mutter, Matriarchin. Alles, was Frau in der Rush-Hour des Lebens braucht, um glücklich, gesund und frei zu sein. Schön, dass du da bist. Wenn du ganz neu sein solltest, bitte lass mir ein Abo da, lass mir ein Like da. Lass uns auch Kommentare da, denn damit unterstützt du diese Arbeit, die einfach so den Weg zu dir nach Hause findest, auf eine ganz, ganz wunderschöne und leichte Art und Weise. Und damit starten wir rein ins Thema. Frau, Anfang, Mitte 30, sportlich. Marathon, Training, Job, alles läuft. Oder? Irgendwas stimmt nicht. Das Marathontraining ist nämlich echt zäh. Die Regenerationszeit verändert sich, die braucht auf einmal länger. Die Knie machen vielleicht nicht mehr so mit, die Hüfte findet das nicht so toll, die Wirbelsäule beschwert sich, was auch immer es ist, irgendwas verändert sich. Und wenn nicht Anfang 30, dann Anfang 40. Und wenn nicht laut, dann leise. Und eine Frau sagt in diesem Moment, was ist eigentlich los mit mir? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hatte doch noch so viel vor. Und dieses Gefühl und diesen Moment kennt mein Gast heute auch. Die wunderbare Steffi Rohwedder war nämlich extrem ambitioniert im Training drin, hat Marathonlaufen und Triathlon und sportliches Leben geliebt, bis der Körper gesagt hat, ja, ist ja schön, dass du das gerne würdest. Ist schön, dass alle sagen, Sport ist gesund. Aber ganz ehrlich, der Rhythmus, den du hier an den Tag legst, passt dir nicht mehr. Und daraus ist eine totale Profession entstanden, die sich um weibliche Gesundheit kümmert, die sich um ganzheitliche weibliche Gesundheit kümmert, mit einem großen Schwerpunkt im Bereich TCM und mit einem großen Fokus auf Frauen in der Rush-Hour des Lebens. Von Herzen willkommen, liebe Steffi, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, schönen Dank für die Einladung. Hallo Esma.
Und TCM ist der Begriff, mit dem wir direkt reinstarten wollen. Mhm. Ganz viele haben schon mal gehört, TCM. Und einige wissen dann hoffentlich auch, das steht für traditionelle chinesische Medizin. Und denken dann vielleicht an einen Kräutertee oder an Akupunkturnadeln. Und mehr wissen sie nicht. Nimm uns mal bitte mit, was versteckt sich hinter TCM? Und wie weit ist das Feld, das man da betreten kann? Und auf welchen Teil davon hast du dich spezialisiert?
Die traditionelle chinesische Medizin ist eine jahrtausendealte Beobachtungs- und Erfahrungsmedizin. Und das ist das, was ich daran so faszinierend finde. Ja, Akupunktur ist vielleicht etwas, was einige kennen könnten. Natürlich geht es um die Diätetik, also um die Ernährungslehre. Das heißt Ernährung nach den fünf Elementen. Dann haben wir Tuina, das ist eher wahrscheinlich ein bisschen unbekannt, das ist eine Massagepraktik. Qigong werden sicherlich auch schon mal einige gehört haben. Das sind so die Hauptfelder sozusagen, die um die sich die TCM dreht. Genau.
Warum brauchen wir denn im Westen TCM? Also ich meine, das ist Qigong, das fällt ja gleich in, also Qigong, wenn man keine Ahnung hat, fällt in die gleiche Kerbe wie Yoga. Das ist ja so ein bisschen Entspannungstechnik, ist ja so ein bisschen, ja, kann man machen, dann Entspannung brauchen wir alle mal. Ein bisschen Gymnastik, ein bisschen Arme wedeln, aber das ist es ja nicht.
Ja, finde ich schön, die Frage. Also wir haben, je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet, ich finde, brauchen ist ja immer relativ, das sieht sicherlich jeder anders. Ich brauche es für mich, für mein Leben, um einfach nicht nur, wenn ich mit meinem Körper Schwierigkeiten haben sollte, generell um es vorwegzunehmen, die TCM ist natürlich ein Fan des präventiven Ansatzes. Also eigentlich soll man sich so ernähren und soll so seinen Körper ausbalancieren, es geht ja immer alles um Balance, dass gar nicht erst Schwierigkeiten entstehen. Aber, und das ist das, was ich so faszinierend finde bei der TCM, es geht ja nicht nur um, wir sind ja keine Maschinen, wir sind ja Menschen. So, das heißt, wir ernähren uns mehr oder weniger gesund, aber es gibt ja auch noch ein Umfeld und wir können zum Beispiel die Emotionen, die dort auch mit reinspielen, ja nicht immer bewusst steuern. Und das ist sozusagen das Gesamtbild. Und ich finde es schön, wenn wir nicht nur stur sozusagen Ernährungslehre haben, sondern das alles, was bei uns im Moment sozusagen gerade los ist, berücksichtigen. Also das wird, die persönliche Konstitution wird berücksichtigt, dein persönliches Umfeld in Anführungsstrichen wird gerade berücksichtigt. Wenn ich jetzt in einer Phase bin, wo ich extrem Trauer habe oder ich habe gerade zum Beispiel ein Kind bekommen und das ist jetzt schon sehr tief rein, aber die Frauen haben dann Blutmangel und kommen zu mir und wollen abnehmen, dann sage ich, nee, du musst jetzt erstmal aufgebaut werden, wir müssen erstmal das und das stärken und das finde ich, diesen Gesamtblick, das finde ich halt so schön und ja, ich brauche es für mich, das finde ich halt sehr schön, genau.
Ja, du bist ja mit deinem Training gegen eine Wand gerannt. Also das, dieses Bild benutze ich immer wieder und das Bild trifft auch, also Frauen in der Lebensmitte mit all den Anforderungen, die da sind, merken früher oder später, ha, so wie mit Mitte 20 geht's halt nicht mehr und rennen gegen die eine oder andere Wand. Und du bist ja mit deinem Sport gegen eine Wand gerannt, wo du gesagt hast, was sind das eigentlich? Was soll denn das eigentlich? Mhm. Und bist dadurch ja auch auf diesen Weg der Erkenntnis gekommen. Und die TCM hat dir dabei geholfen, mit deinen eigenen Herausforderungen umzugehen. Magst du uns mal mitnehmen, was hast du denn damals gespürt? Was ist dir denn passiert, dass du überhaupt auf den Weg der Erkenntnis in Richtung TCM dich gemacht hast?
Ich habe tatsächlich schon, weil du den Sport angesprochen hast, beim Marathontraining hatte ich dann schon immer mal ein bisschen Knieschmerzen. Da könnte jetzt der ein oder andere sagen, boah, das ist normal. Im weiteren Verlauf dann, genau, du schüttelst schon den Kopf, im weiteren Verlauf ist es so gewesen, dass ich immer total fit, also ja schon immer gesund und Ernährung und immer schon warmes Essen und so weiter, da kommen wir sicherlich noch zu, mich gut ernährt habe, auf mich geachtet habe und dann auf einmal habe ich angefangen mit Schlafstörungen mit Mitte 30 und das ist jetzt natürlich nicht ungewöhnlich, aber viele, genauso wie Erschöpfung sozusagen ein Symptom sein kann, dass die Wechseljahre losgehen, bei mir war es jetzt halt die Schlafstörung. Und die haben mich tatsächlich, das muss ich einfach sagen, völlig aus der Bahn geworfen. Also ne, gut, Frauen, die Kinder haben, die kennen das, wie das ist, wenn man jetzt nicht schläft und über einen langen Zeitraum nicht schläft. Ich habe jetzt keine Kinder. Für mich war das neu mit Mitte 30 und habe dann, ich sag mal so 4-5 Tage die Woche, bin ich zu meiner normalen Zeit schlafen gegangen. Ich bin Frühaufsteher. Der Wecker klingelt so gegen Viertel vor sechs. Und bin dann in der Regel so 10:30 ins Bett. So, und dann, ich sag mal, dass wir Frauen vielleicht nochmal grübeln, nochmal den Tag durchgehen, vielleicht nochmal überlegen, oh, hast du für morgen alles, was wolltest du morgen machen und so weiter. Das ist sicherlich bis zu einem gewissen Grad normal. Aber wenn man dann wach liegt, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden und das dann halt so mehrere Monate, da habe ich dann irgendwann gedacht, so, nee, das möchte ich nicht. Nee, keine Lust dazu. Finde ich nicht gut. Genau, und dann gab es darüber hinaus noch ein paar Veränderungen. Ich hatte Haarausfall und ich musste mich, ich sage jetzt mal nie, es ist jetzt möglicherweise übertrieben, also vielleicht mal 1-2 Mal im Winter eincremen, aber ich hatte auf einmal so dermaßen trockene Haut, dass ich mich dann phasenweise wirklich jedes Mal nach dem Duschen eincremen musste. Und das kannte ich von mir auch nicht. Und da wusste ich, okay, jetzt ist irgendwas verändert sich hier, irgendwas ist hier los. Und ja, bin dann zur Frauenärztin und zur Hautärztin. Genau.
Frauenarzt, Hautarzt. Mhm. Und welche Antworten hatten die für dich parat? So mit Mitte 30?
Ja, es gab diverse Fragen, zum, was weiß ich, ob ich Stress habe und so weiter. Also ziemlich viel geht dann immer gleich sofort in Richtung Stress, was ja generell nicht verkehrt ist, was aber zu dem Zeitpunkt einfach auch nicht an dem war. Und dann gab es eigentlich eher so die Antwort nach der Untersuchung beim Frauenarzt zum Beispiel ist es alles okay und nehmen Sie mal hier irgendwie ein bisschen Mönchspfeffer. So, also da muss ja schon, ich sag mal, der Hintergrund klar gewesen sein oder zumindest muss sie daran gedacht haben, aber sie hat es mit mir nicht besprochen und dass es das sein könnte. Und
also das sein könnte, die Wechseljahre, die beginnende Perimenopause.
Ja, genau. Es streiten sich ja noch alle, ob es jetzt eine Prämenopause gibt. Da gibt es ja diverse Diskussionen. Aber dass es das sein könnte und hat mich dann einfach wieder weggeschickt. Und das ist leider mittlerweile, das ist ja schon über 15 Jahre her, aber das ist, ich habe gedacht, es gibt ja viel Aufklärung mittlerweile, es gibt viel im Internet und so weiter. Und ich habe gedacht, so mittlerweile müssen wir doch mal über den Punkt hinaus sein. Aber ich war neulich gerade, durfte ich Gast beim Frauenfestival sein und da hat mir eine Teilnehmerin gesagt, dass sie total abgekanzelt wurde von einem Frauenarzt. Naja, sie wollen keine Hormone nehmen, dann kann ich jetzt nichts für sie tun. Und das ist halt so, diese Antworten, die gehen einfach nicht. Das geht einfach nicht, finde ich. Also da dürfen wir mehr verlangen und sollten wir auch,
finde ich. Das ist tatsächlich auch einer der Gründe, weshalb du die eine weitere Frau in einer hoffentlich immer größer werdenden Runde an Gästen in diesem Podcast bist, mit der ich über das Thema Perimenopause sprechen möchte und spreche. Und tatsächlich, jeder Einzelne erzählt genau diese Geschichte. Also das ist so, man ist mit Mitte 30 ist natürlich auch relativ früh, aber der Körper verändert sich und irgendwas stimmt nicht. Und dann geht man los, geht zum Hausarzt, Hautarzt, Frauenarzt. Und die Antworten, die man bekommt, sind unbefriedigend. Die sind einfach nicht hilfreich. Und daraus, aus der entstandenen Not, ist ja bei dir eine ganze Profession geworden. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, Knieschmerzen, Gelenkbeschwerden, Schlafprobleme und auch sowas wie Juckreiz, das sind keine Kleinigkeiten, sondern das sind wirklich Symptome, die darauf hindeuten und hinweisen, in deinem Körper findet gerade eine Veränderung statt. Und ganz viel, was dann folgt, liegt tatsächlich, also gerade wenn der Schlaf nicht mehr stabil nährend stattfindet. Und von 11 bis 6 ist zu kurz. Ne? Also wer um 11 im Bett liegt, schläft ja noch nicht um 11, sondern meist erst etwas später. Und das heißt, wenn der Wecker um 5:45 klingelt, dann hast du vielleicht deine 6,5 Stunden Schlaf auf der Uhr. Das reicht nicht. Um das auch gleich hier mal zu unterstreichen, das ist nicht genug Schlaf. Und wenn das dann noch weniger wird, dann ist das kein Wunder, dass Frau irgendwann aus dem letzten Loch pfeift, Stimmungsprobleme, also wirklich tiefe, schwarze Episoden von ich fühle mich furchtbar durchmacht, lethargisch auf dem Sofa hängt, auf nichts mehr Lust hat und auch noch also Regeneration findet ja nachts statt. Der Körper regeneriert ja nur, wenn wir schlafen. Das heißt, du bist da ja volles Fund mit Vollgas reingerannt und hast als Kommentar bekommen, ja, nehmen Sie mal ein bisschen Mönchspfeffer, mal gucken, ob das was hilft. Traurig. Also das immer wieder, ich finde das eklatant und ich finde das gleichzeitig großartig, dass du daraus eine Profession gemacht hast. Und TCM haben wir gerade schon gesagt, was das ungefähr ist. Also jedenfalls, wir haben es schon mal ein bisschen eingegrenzt, was dazugehört. Du hast vorhin im Vorgespräch auch schon erwähnt, dass es ja Konstitutionstypen gibt. Und dass es 5 Elemente gibt und eine Ernährung nach den 5 Elementen. Und Konstitutionstypen kennen ganz viele aus dem Ayurveda. Die TCM kennt es offensichtlich auch. Und da geht es darum, worum geht's da eigentlich?
Also wir haben bei den Elementen, das ist halt das, was wir ausbalancieren wollen. Und zwar gibt es Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Und das System ist so angelegt, dass wir, je nach Element, da gehören Jahreszeiten dazu und so weiter, da gehören aber auch je nach Yin und je nach Yang, da können wir gleich nochmal drauf kommen, was das ist, da sind Organe zugeordnet. Und diese Organe werden dadurch, dass wir regelmäßig uns so ernähren, dass aus jedem Element Lebensmittel vorhanden sind, werden gleichzeitig genährt mit Qi, das ist die Lebensenergie. Und sozusagen halten wir das ja in Balance. Also ich kann es ja einmal sagen, viele kennen ja dieses Yin und Yang Zeichen. Und das bedeutet ja im Prinzip, das ist ja kein starres System, das ist ja sozusagen soll im Gleichgewicht sein. Ne? Das ist ja immer ein Geben und ein Nehmen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also es geht ja um Jahreszeiten, es geht um Tag- und Nachtrhythmus, ne? Um hell und dunkel. Und das muss halt immer ausgeglichen sein oder sollte ausgeglichen sein. Wir haben gerade schon gehört, sicherlich gibt's mal Emotionen, wo wir vielleicht auch mal nicht ganz so in der Mitte sind, ne? Die gesunde Mitte. Und Yin und Yang sollten ausgeglichen sein und das erreichen wir dadurch, dass wir regelmäßig aus allen Elementen Nahrungsmittel zu uns nehmen, um dann halt gleichmäßig die Energie im Körper zu allen Organen zu verteilen. Und wenn wir das halt ausgeglichen haben, dann ist es so, dass wir, sag mal, in unserer Mitte sind. Und Konstitution bedeutet, dass das, was wir von unseren Eltern mitbekommen haben, das ist im Prinzip unsere Konstitution. Die sitzt in den Nieren, im Nierenblasenbereich. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Sachen. Also der eine hat eine ganz starke Konstitution und hat verträgt alles Mögliche in seinem Leben, was auch immer. So. Und es gibt aber auch bei jedem oder bei vielen Schwachstellen im Leben. Bei mir weiß ich habe als Kind ein kleines Thema mit den Nieren und mit den Blasen gehabt. Und ich habe auch bis zum Teenageralter fast jedes Jahr mindestens einmal eine Blasenentzündung oder eine Nierenbeckenentzündung gehabt. Also ich weiß, das ist meine Schwachstelle. Deswegen weiß ich muss, wenn ich mich anziehe, ich bin jetzt nicht so ein Typ bauchfrei. Ich weiß, ich muss immer was unten drunter haben und ich muss immer mein Shirt reinstecken, egal ob 30 Grad sind oder nicht. Da haben wir sozusagen, oder ich habe dann im Bereich Nierenblase, da hat er eine schwache Konstitution. Und das ist immer unterschiedlich.
Das ist spannend. Ich bin ja in der Yoga-Welt zu Hause, das heißt im Yoga, ich habe da diesen Zugang zum Ayurveda und kenne diese typischen Ayurveda-Konstitutionstypen, die wir Konstitutionstypen nennen. Mhm. Und die Begrifflichkeit hole ich jetzt nicht rein, weil das sonst zu viel durcheinander geht. Auch die Elemente aus der TCM haben andere Namen. Du hast die eben so schnell runtergerattert. Wenn wir von Elementen reden, denken die allermeisten Erde, Feuer, Wasser, Luft und Äther. Weil wir das schon öfter gehört haben und weil wir damit und die Elemente verbinden und du kommst um die Ecke und sagst, nee, das gibt Holz und Metall und Wasser, Feuer und was gibt's eigentlich? Also das heißt, die Begrifflichkeit ist schon mal anders und die Zuordnung innerhalb der Begrifflichkeiten ist anders. Das heißt, es ist eine andere Art, die Dinge in eine Struktur zu bringen und zu verbinden, die sich insgesamt in etwas Ganzheitliches ergießt. Und dann hast du eben gesagt, diese Konstitution erben wir von den Eltern. Das heißt, wir werden mit einer Konstitution, einer Grundvoraussetzung geboren. Ist die das ganze Leben vorhanden oder kann die sich ändern?
Sie nimmt ab. Also das ist das sogenannte Jing. Das sitzt auch, das ist die Basisenergie. Die sitzt im Nierenblasenbereich. Und die nimmt im Laufe des Lebens ab. Das ist der ganz normale, natürliche Prozess. Wenn es aufgebraucht ist, dann sterben wir. Wir können aber beeinflussen, wie lange sozusagen das gesund erhalten bleibt, sage ich jetzt mal so. Also wie lange wir sozusagen damit auskommen. Es ist völlig klar, jeder weiß jetzt, was kommt. Ob ich jetzt mich schlecht ernähre, ob ich Drogen nehme, ob ich Alkohol zu mir nehme oder sonst irgendwie Raubbau am Körper betreibe, das ist völlig klar, dass das natürlich diese Basisenergie schwächt. Und auch ungünstige Ernährung, also nach TCM ungünstige Ernährung. Ich weiß, es gibt verschiedene Ansätze, aber auch nach TCM ungünstige Ernährung schwächt auf Dauer diese Basisenergie, also das Jing, genau, unser Feuer, genau.
Und diese Elemente, die sind in jedem Menschen einzigartig angelegt. Mhm. Das heißt, jeder hat seine eigene Balance.
Genau, jeder hat seine eigene Balance, hat seine eigenen Schwachstellen. Und man sagt jetzt, okay, es ist jetzt wie beim, ne, du kennst das jetzt aus dem Ayurveda, man ist ja selten sozusagen ein ich nenne die Typen jetzt auch nicht, ich kenne sie natürlich, aber nicht ein nur stur der Typ oder nur stur der Typ. Ich bin jetzt nicht nur immer Holz und ich bin nicht nur immer Metall oder wie auch immer. Es gibt natürlich auch immer Mischtypen. Und was ich halt spannend finde daran, das ist ja mal das, was die meisten wissen wollen, so woran würde ich denn jetzt merken zum Beispiel, ne? Wenn ich jetzt bei mir ein Thema mit welchem Organ auch immer hätte, zum Beispiel jetzt eben auch Niere, Blase oder sonst irgendwas oder Leber oder, sagen ja viele immer, das und das ist Thema. Es gibt Organe, die sozusagen, woran man das merkt, ne? Woran man also merkt, dass man mit einem gewissen Organ sozusagen ein Thema hat. Das finde ich halt total spannend. Und da kann man so ein bisschen gucken, Herz hat oftmals ein Thema, was weiß ich, mit dem Mund oder mit der Zunge. Man sagt ja auch, ne, so trägt sein Herz auf der Zunge. Das kennt man ja vielleicht.
Aber das ist ja total spannend. Kommen wir mal zum Thema, also ich habe noch 1000 andere Fragen, die aber vielleicht für unseren Themenschwerpunkt heute gar nicht relevant sind. Weil ich kenne die chinesische Astrologie, ich kenne meine eigene chinesische Astrologie und die Frage, die bei mir gerade im Kopf rumschwirrt, ist, kann ich auf Grundlage meiner chinesischen Astrologie schon erkennen, was für eine, ich weiß, dass das teilweise so unterrichtet wird, dass du auf Grundlage deines chinesischen Horoskopes erkennen kannst, was für ein Ernährungstyp du bist. Das heißt, da spielt ja noch was ganz anderes mit rein als nur die Vererbung und die Epigenetik deiner Eltern, sondern der Kosmos spielt da ja auch noch mit rein. Das heißt, da können wir ein anderes Mal nochmal drüber reden, weil das eröffnet natürlich ganz viele Implikationen, wenn man sein chinesisches Horoskop kennt. Wenn ich bin nach chinesischem Horoskop, habe ich nur Yin-Qualitäten in mir zum Beispiel. Was ja auch durchaus interessant ist, dass es das gibt und dass man da vielleicht über die Ernährung Sachen ausgleichen könnte. Aber darüber wollen wir heute nicht reden, auch wenn das total faszinierend ist. Sondern was mich jetzt interessiert, weil wir reden über Perimenopause und Menopause, das heißt, wir reden über den Wechsel. Und wir reden davon, dass du mit einem Reservoir an Lebensenergie zur Welt kommst. Ja. Und da werden auch vielleicht mal so durch Erlebnisse und durch Schwierigkeiten in der Kindheit, durch Traumata, durch Überforderung werden ja auch und Stress und falsche Ernährung werden in dieses Reservoir, in diesen Tank der Lebensenergie, da werden teilweise Löcher reingekloppt und du verlierst deine Power. Und jetzt kommt diese Phase der Umstellung, des Wechsels. Das heißt, Frau verändert ihr hormonelles Gleichgewicht und macht über teilweise mehr als ein Jahrzehnt einen Wandel durch, der in unserer Gesellschaft immer noch keinen Platz hat, immer noch falsch verstanden wird, immer noch belächelt wird, immer noch mit Hysterie und nimm doch mal eine Pille verarztet wird. Und da verändert sich ja unser Lebensenergiereservoir grundlegend. Und die TCM kann da helfen. Und die Symptome, die du gerade angesprochen hast, sie trägt ihr Herz auf der Zunge. Das heißt, Herz und Zunge hat ja irgendwie eine Verbindung auch im Sprachraum. Welche, also perimenopausale Symptome, trockene Haut, juckende Haut, Schlafprobleme, Infektionen der Nieren und der Blase, ständig Blasenentzündung, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, verkürzter Zyklus, verlängerter Zyklus, heftige Blutung, Zwischenblutung. Also diese Palette an Symptomen ist gigantisch. Auch Gelenkschmerzen. Pick mal deine Lieblingssymptome raus. Und aus Sicht der TCM, was erzählt uns das über uns?
Also wenn wir uns einmal sozusagen wieder Yin und Yang vorstellen, dazu muss man einmal ganz kurz einsteigen. Yin ist das kühlende Element. Yin ist dunkel, kalt. Und Yang ist und auch flüssig, also zum Yin gehören Flüssigkeiten, wie zum Beispiel das Blut. Yang ist das Warme, das Aktive, das Qi, die Energie. Wenn wir dann überlegen, was passiert irgendwann später bei einigen oder bei vielen in der Menopause, dann wissen wir, dass Hitzewallungen kommen, dass wir, na, wir neigen zum Schwitzen, sei es nun tagsüber, nachts oder wie auch immer. Und das ist im Prinzip nichts anderes, als wenn wir die normale Hormonentwicklung uns betrachten. Das ist sozusagen ähnlich. Wenn wir hier, wir sind ausgeglichen, wir haben Yin, wir haben Yang. Und wenn wir dann jetzt sagen, okay, das Yin nimmt einfach aus natürlichem Zyklus ab, also ganz normal, weil es einfach so das Leben ist, und wir steuern da nicht gegen, haben wir einen relativen Yang-Überschuss. Und das heißt, daher kommt dann die Hitze. Die Hitze setzt sich dann, da kann man jetzt ins Detail gehen, in unterschiedlichen Systemen fest. Es gibt ja nicht Organe, es sind ja immer Organkreise in der TCM. Und aber vereinfacht dargestellt ist es so, dass dann sozusagen das so entsteht, dass wir dann Hitzewallungen haben, wenn wir nicht gegensteuern. Und wenn wir uns einmal angucken, dass das Blut, also auch die Flüssigkeit, wie zum Beispiel das Blut zum Yin gehört, das heißt, das Blut kühlt ja uns auch noch, also kühlt unseren Körper, das fällt ja dann irgendwann auch weg, dann müssen wir natürlich gucken, dass wir über welche Systeme auch immer, also zum einen über die Ernährung, aber natürlich auch über andere Systeme, sei es Entspannungstechniken und, unser System einfach kühlen, sodass wir dann wieder ausgeglichen sind. Genau.
Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise und ein ganz, ganz anderes Denken. Mhm. Hitzewallungen, mhm, deine Yin-Energie, die weibliche Energie, die nimmt ab, mhm, es entsteht eine Disbalance. Daraus ergeben sich Möglichkeiten, über die Lebensführung die Balance wiederherzustellen. Mhm. Was ist denn mit dem Jucken? Also ich habe das tatsächlich jetzt schon sehr oft gehört, dass, oh Gott, die Ohren jucken, die Haut juckt, ich werde wahnsinnig. Mhm. Was wäre das? Also ist das ein Symptom, das du kennst und zuordnen kannst?
Also die Ohren gehören tatsächlich zum Nierenblasenthema. und wo wir halt vorhin auch gerade so die Knochen hatten oder die Gelenke hatten, auch das alles, was sozusagen Basis ist unseres Körpers, ne? Deswegen sitzt die Basisenergie auch im Nieren- und Nierenblasenbereich. Alles, was Basis ist, also Nerven, Knochen, Sehnen, das gehört auch alles zum Nierenblasenelement oder Bereich sozusagen, zum Wasserelement. Und da muss man dann halt eben gucken. Also und gerade wenn Haut betroffen ist, Haut ist, muss man gucken, was das ist. Also Haut ist in der Regel halt auch eben Hitze, wie zum Beispiel Neurodermitis oder so. Haut ist, gerade wenn es juckt, dann ist es, wenn Kühlung sozusagen wie bei Neurodermitis einfach Abhilfe schafft und Linderung schafft, dann ist es Hitze, die nach außen möchte und die anders keinen Weg hat, nach außen zu kommen. So wird das interpretiert laut TCM, genau.
Und wie passen da die Schlafstörungen, die halt auch so extrem weit verbreitet sind? Also sei es Einschlafschwierigkeiten, mhm, Durchschlafschwierigkeiten, mhm, zu frühes Aufwachen, also es sind so die Klassiker. Mhm. Wie fällt das damit rein?
Mhm. Also die TCM ist ja, ich sag mal, von der Basis her ein Freund der warmen Ernährung. Also die Basis ist immer, wenn wir haben, okay, wir haben, egal ob es Schlafstörungen sind, ob es ein Yin-Mangel, Yang-Mangel, ob es, es gibt eine Stagnation der Energie, also ein Stau der Energie oder, das sind alles Folgeerscheinungen von einer schwachen Mitte. Also wir starten immer sozusagen, wenn wir therapeutisch rangehen, damit die Mitte zu stärken. Das heißt, die Mitte ist geschwächt. Wenn wir das jetzt so betrachten wollen, was ist dann gerade nicht in Ordnung? Die Basis ist immer die schwache Mitte. Dann haben wir je nach Thema das Yin, was halt einfach runtergeht. Und dann kommt es drauf an, was sozusagen noch dann darüber hinaus stattfindet im Körper. Wenn wir jetzt sagen Schlafstörungen, Gedankenkreisen, innere Unruhe, sowas, da sprechen wir dann auch zum Beispiel von einem Blutmangel. Da ist, kommen sozusagen diese drei Komponenten zusammen. Das ist halt Einschlafen, nachts, also Einschlafprobleme, nachts aufwachen, keine Ahnung, Schreckhaftigkeit ist zum Beispiel Blutmangel, das geht ganz oft einher. Und auch dieses Gedankenkreisen, das ist sozusagen dann der Ansatz, dass das Yin, das Qi, beziehungsweise das Qi sozusagen nach oben steigt und da halt das Yin nicht beruhigen kann und das Qi, also das Yang, nach oben steigt und wir deshalb zum Beispiel Gedankenkreisen haben. Genau,
das wäre jetzt. Aber das fällt ja wieder in die gleiche Kerbe. Das hatten wir, dieses Bild vom Yin und Yang, und dass das Yin sinkt. Das Yin ist die Ruhe, die Dunkelheit, die Kälte. Wenn wir einschlafen, kühlt der Körper erstmal ab, sonst können wir gar nicht einschlafen. Das ist einer dieser Effekte, dass Frauen sehr viel Hitze haben bei den Wechseljahren. Mhm. Und das aber, damit der Körper einschlafen kann, muss die Herzfrequenz sinken und muss die Körpertemperatur, die Kerntemperatur absinken. Das heißt, da haben wir diese Kühle. Mhm. Das heißt, wir haben hier beim Schlafthema auch eigentlich letztlich wieder dieses gleiche Thema, das Yin in den Wechseljahren wird weniger.
Ja, und natürlich kannst du auch das bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, ne? Also bist du jetzt der Typ, der abends um 9 oder um 10 joggen geht? So, bist du der Typ, der abends eine ganze Nacht oder die ganze Nacht irgendwie noch vor dem Bildschirm sitzt? Also ich weiß, ich muss aller spätestens 9, 9:30 muss ich vom Rechner weg, wenn ich 10:30 schlafen möchte. Ich merke das, da kann ich die Uhr nachstellen. Mein Körper ist wirklich ein Schweizer Uhrwerk. Ich kann die Uhr nachstellen, wenn ich das nicht machen würde, dann weiß ich, dass ich nicht schlafen würde. Also das ist bei mir tatsächlich dann auch ein Thema. So, also dann, ne, das kommt drauf an, entspannst du abends, kommst du runter abends? Also das ist ja, Yin ist ja dann die Zeit der Nacht. Wie spät hast du gegessen? Also ich habe zum Beispiel eine Klientin gehabt, die hat irgendwie abends um 9 und um 10 gegessen. So, hat sich dann aber gewundert, warum sie morgens keinen Hunger hat. Die TCM ist ja ein Verfechter von Frühstück. Und was ja aber auch mittlerweile alle anderen auch wissenschaftlich nachgewiesen haben, dass das jetzt natürlich gesund ist, gerade wenn man sozusagen abnehmen möchte, was ja viele dann, womit viele ja gerade in dieser Zeit nachher zu tun haben und zu kämpfen haben. Und die Dame hat dann angefangen, abends um 10 dann irgendwie noch, ich weiß nicht, sich riesengroße Mahlzeiten reinzuhauen. Also da muss man natürlich gucken und differenzieren, was ist bei demjenigen los, wie sieht der Alltag aus. Aber generell sozusagen ist das bei dem Schlaf die Basis, ne? Also dass eine schwache Mitte hast, also Milz-Qi-Mangel sagen wir. Die Mitte bezeichnet Milz und Magen. Das ist das, wo die Ernährung reinkommt, die in der TCM immer warm sein sollte. Und natürlich kannst du jetzt bei den Temperaturen auch kühlende Elemente mit reinpacken, je nach Konstitution, mache ich jetzt auch. Bin zum Beispiel sonst überhaupt kein Salat-Fan, also ich esse sonst überhaupt keinen Salat. Da kommt es dann sozusagen drauf an, Essen, Tagesrhythmus, ne? Wie bereitest du den Schlaf vor und so weiter. Da hängen natürlich viele Sachen zusammen.
Da schlägst du wunderschön die Brücke zu dem, wie du auch mit den Frauen arbeitest oder wie wir beide tatsächlich mit den Frauen arbeiten. Es geht um Lifestyle. Es geht tatsächlich um Entscheidungen, die du jeden Tag triffst. Ja. Und da gibt es unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, da heranzugehen. Dein Weg ist die TCM mit diesem Verständnis, was hoffentlich jetzt für alle, die zugehört haben, auch ein bisschen klarer wird. Worum geht's hier eigentlich wirklich? Worum geht es mit der TCM? Und es geht um Balance. Es geht um die Energie zwischen Wärme und Kälte, zwischen Tag und Nacht, zwischen Aktion und Entspannung, dass da das richtige Maß gefunden wird. Wärme, also da haben wir jetzt gerade ganz viele Beispiele auch aufgewärmt. Aufgewärmt ist gut, also mal an den Tag gebracht, angesprochen. Und die Antwort kam immer wieder durch. Es geht um tägliche Lebensführungsentscheidungen und ein bewusstes Hinzufügen und Wegnehmen von Gewohnheiten, die dir gut tun, und weg mit denen, die dir nicht gut tun. Das bedeutet, einmal genau hinzuschauen, weil wir da, also da, es gibt generelle Empfehlungen. Isst doch mal Frühstück, ist übrigens auch meine gebetsmühlenartig empfehle ich meinen Frauen zu frühstücken. Und zwar nicht bitte das süße Müsli oder den Toast mit Marmelade, sondern etwas, das den Namen Frühstück auch verdient und das den Körper nährt und den Blutzuckerspiegel stabil hält. Mhm. Aber gebetsmühlenartig heißt es, bitte iss Frühstück und ein blutzuckerstabilisierendes Frühstück. Mhm. Und da fällt Brot für viele leider eigentlich in Wahrheit raus, je nachdem, was für Brot du isst. Und das ist aber ja erstmal ein, und auch gebetsmühlenartig sage ich auch, bei mir lautet es tatsächlich schon ab 19 Uhr kein blaues Licht aus Bildschirmen mehr. Mhm.
Wir können es ausweiten. Ab 19 Uhr kein blaues Licht mehr und ab 19 Uhr auch nichts mehr essen. Mhm. Wir haben Laut TCM, ich weiß nicht, ob es das im Jahr Ayurveda jetzt auch gibt, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht genau. Ich glaube aber ja, es gibt ja die Organuhr. Mhm. Und da ist die Zeit fürs Frühstück 7 bis 9. Und das ist sozusagen, weil da die Hochzeit des Magens ist, danach kommt die Milz. Das sind ja die beiden, die sozusagen die Nahrung verarbeiten und verwerten und daraus Qi produzieren. Und exakt 12 Stunden später hat das Organ, wenn man einmal die Uhr rübergeht, seinen Tiefpunkt. Also das heißt, ab 19 Uhr runterfahren, nichts mehr essen und, wie du schon sagst, kein blaues Licht mehr. Genau. Das denken alle, sind die bescheuert?
Also da sind wir wirklich, das geht um Lifestyle-Entscheidungen. Und wenn wir dann übers Frühstück und übers Abendbrot essen, das ist gar nicht so einfach im Alltag umzusetzen, wenn das große gemeinsame Abendessen immer um 20 Uhr stattfindet und es der einzige Moment ist, wo alle zusammenkommen können. Und du kommst mit der Organuhr um die Ecke, die vielleicht nicht überall so viel Akzeptanz findet, weil was erzählen die denn da? Und Organuhr, das ist ja alles irgendwie wu. Aber Tatsache ist tatsächlich, aus der westlichen Medizin heraus, dass dein Körper, die Bauchspeicheldrüse abends nicht mehr so gut dabei ist, Insulin zu produzieren. Und der Körper ist am Abend eher insulinresistent. Was so viel bedeutet, wie dass das, was reinkommt, nicht in die Zelle kommt und deswegen auch nicht gut verdaut werden kann. Und die Bauchspeicheldrüse kann aber auch nicht noch mehr Insulin nachproduzieren, was als nächste Kaskade in der Entstehung von Krankheit bedeutet, du hast zu viel Blutzucker im Blut. Und das bedeutet, du karamellisierst von innen. Und das bedeutet, dein ganzer Körper hat eine Karamellschicht, die verhindert, dass alles versorgt wird. Und dann kriegst du Bluthochdruck, dann kriegst du Schlafprobleme. Und die Leute wachen auch einfach auf, weil sie durch diese Insulinresistenz, die durchs abendliche Essen provoziert wird, dann irgendwann in den Unterzucker doch reinkippen. Weil sobald es wieder geht, wird Insulin ausgeschüttet, der holt dann den ganzen Zucker raus und dann kommt es zum Unterzucker und dann ist es eine Lebensgefahr und dann wachst du auf um 3 und schläfst nicht wieder ein. Also ich habe es gerade mal westlich übersetzt, warum diese Organuhr wirklich eine Relevanz hat. Und auch wenn du dich überfrachtest, die Leber, die weckt dich halt auch morgens um 3 auf. Wenn du abends das nicht richtig machst, dann weckt dich der Blutzucker und die Bauchspeicheldrüse auf oder die Leber weckt dich auf, weil die Leber nämlich dann massiv überfordert ist, weil das alles vorher gar nicht im richtigen Takt stattgefunden hat. Und die TCM macht das ganz, ganz wunderschön, praktisch, umsetzbar, aber das Vokabular und die Denkweise unterscheiden sich von dem, was der Arzt mal gelernt hat.
Gut, es gibt mittlerweile auch eine Studie, ich müsste jetzt noch mal gucken, wo das war, wo die veröffentlicht war, kann man ja nicht in die Shownotes packen nachher, die tatsächlich auch, ist von vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, vor ein paar Jahren, die halt auch nachgewiesen hat, dass halt eben die nahrungsinduzierte Thermogenese, wie es so schön heißt, morgens halt um ein Vielfaches höher ist als abends. Das heißt, dass das Frühstück einfach besser anders verwertet wird, als wenn du Abendessen zu dir nimmst. Und das, finde ich, ist halt sehr interessant. Das erzähle ich auch immer gerne, wenn mir irgendjemand erzählt, oh, ich habe morgens keinen Hunger. Laut TCM ist, ich habe morgens keinen Hunger, einfach schon ein klassisches Zeichen für einen Milz-Qi-Mangel, also für eine geschwächte Mitte. Und wie gesagt, dann gucke ich mir halt eben alles an, ne, ob wie abends gegessen wird, was gegessen wird, wann und so weiter. Und das ist aber auch das Erste, was ich dann tatsächlich mit den Klientinnen mache, dass ich das einmal erkläre, das, was du gerade auch erklärt hast, diesen Rhythmus. Und ich habe 2 Klientinnen mal gehabt, die bekommen wirklich tatsächlich überhaupt nichts runter morgens. Das ist aber schon seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren angewöhnt. Denen wird auch wirklich schlecht, wenn die morgens was zu essen sehen oder riechen. Das quäle ich denen natürlich nicht rein, aber alle anderen sind tatsächlich so dankbar und das ist, ich finde das immer so spannend, das ist halt tatsächlich ein entspanntes Nebenprodukt der TCM und einer Ernährungsumstellung, dass sie einfach abnehmen. Das ist ganz witzig, weil die meisten wollen das oder viele wollen es halt gar nicht, aber einige wollen es halt eben doch und die finden das halt dann immer ganz spannend. Also nur, weil du halt anfängst, regelmäßig zu essen und halt zu frühstücken. Und dann denke ich mir, simpler geht's doch gar nicht.
So. Ja, wir müssen mal zu übersetzen, was das bedeutet, dass die Thermogenese, wenn du morgens isst, besser ist, als wenn du abends isst. Was heißt das? Das bedeutet, dein Körper produziert aus der Nahrung mehr freie Hitze und Energie und verbrennt sofort die Kalorien, die du aufnimmst, besser.
Ja, genau.
Das heißt, sie landen nicht auf der Hüfte oder im Bauch.
Genau.
Super spannend. Welche Möglichkeiten bringt denn die TCM noch mit? Also wir haben jetzt so ganz praktisch, ne? So ganz praktisch, isst Frühstück, hör aber um 19 Uhr auch wieder auf mit Essen. Mhm. Welche praktischen Tools bringt die TCM aus der Ernährung noch mit? Die Chinesen und die TCM, ich erinnere da so ganz derbe, krasse, bittere Kräutertinkturen und was wir auch noch gar nicht richtig angesprochen haben, was aber immer so am Rande reingeschwappt ist, diese Kreise im Körper, diese Verbindungslinien, die ja quasi diese Verbindungskreisläufe im Körper, die ja auch mit der Akupunktur, also mit den Meridianlinien Hand in Hand zusammengehören. Nimm uns nochmal weiter mit in die Praxis, in das, was kann man denn noch so machen, außer Abendbrot essen und frühstücken? Das ist ja jetzt erstmal eine ganz allgemeine, einfache Empfehlung. Was macht die TCM denn noch, um den Frauen gerade im Wechsel zu helfen, dass die Energie wieder in Balance kommt und sie mit dem Wechsel viel besser zurechtkommt?
Also generell gibt es sehr viele Themen, die sehr einfach sind, sozusagen zu befolgen. Ich will jetzt nicht sagen Richtlinien, das klingt immer so ein bisschen Empfehlungen, sagen wir mal Empfehlungen. Und zwar einmal Frühstücken. Wir haben jetzt von der Organuhr gesprochen, Frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Ich rede jetzt von einem gesunden Menschen, ne? Es gibt natürlich auch, was weiß ich, COPD-Patienten, die sollten mehrere kleine Mahlzeiten zu sich nehmen. Also davon rede ich jetzt nicht. Es gibt immer Ausnahmen, völlig klar. Regelmäßig essen ist Punkt 1. Frühstücken, Mittag, Abendessen. Idealerweise richten wir uns dann nach den Uhrzeiten. Jetzt kommt wieder die erste Frage, das kenne ich auch. Was ist denn im Urlaub? So, okay, ich frühstücke auch mal im Urlaub einfach eine Stunde später. Das ist dann halt aber nicht dramatisch. Es geht mir halt darum, dass wir das im Alltag umsetzen, dass es das ist, was wir einfach jeden Tag machen. Es geht nicht um Ausnahmen. Regelmäßig essen, das bedeutet...
Darf ich, genau, was heißt das? Regelmäßig essen, sind das dann Frühstück, Mittag, Abendbrot und dazwischen jeweils noch ein Snack und ein Betthupferl? Oder was ist regelmäßig essen?
Nein, also regelmäßig essen bedeutet von den Zeiten her regelmäßig, plus minus, also in diesen Zeiten und dazwischen nicht. Jetzt wird jeder schreien, Hilfe. So, aber wenn ich mich vernünftig ernähre, wir hatten gerade vorhin bei dir das Thema Frühstück, ne? Stichwort Blutzucker, wenn wir jetzt in der westlichen Medizin bleiben wollen. Wenn ich mir ein für mich gutes Frühstück gefunden habe, habe ich 3-4 Stunden keinen Hunger. Ich brauche vorher nichts. Ob ich mir dann noch mal einen Kaffee mache zwischendurch, weil ich Appetit habe, das ist was anderes, aber ich brauche nichts zwischendurch. Und ich habe auch eine Klientin gehabt, so regelmäßig, das war schon Gewohnheit, habe ich mal gefragt, so brauchst du es überhaupt noch? Und sie sagte, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Also vormittags ein Proteinriegel, nachmittags noch ein Proteinriegel und abends dann noch mal irgendwas anderes. Also Frühstück, Mittag, Abendessen, dazwischen nichts. So. Wenn wir jetzt einen heißen Tag haben und die isst jetzt am Nachmittag mal nach einem Stück Wassermelone, weil es dir gerade so warm ist, gerne, ist kein Problem. Aber generell gilt halt einfach regelmäßig essen. Dann Fasten ist ungünstig, für uns Frauen sowieso und in der Menopause erst recht. Fasten ist ungünstig. Dann geht es los bei den Empfehlungen.
Definiere ja. Fasten.
Ja, ich
rede. Wo fängt Fasten eigentlich an?
Also ich rede jetzt vom klassischen Heilfasten, dass du gar nichts isst. Davon rede ich. Ich bin parallel Fastenleiterin. Ich habe tatsächlich auch habe beide Seiten. Und ich habe das als, ich sag mal, 30-Jährige, habe ich das gut vertragen. Also bei mir war es wirklich so, wie es so klassisch im Buche steht. Ich hatte mehr Energie und alles toll. Das war mal aus einer Laune heraus, weil ich dann immer keinen Bock mehr hatte, mir Gedanken zu machen, was koche ich denn jetzt und was esse ich jetzt und jetzt muss ich einkaufen und nee, jetzt irgendwie keinen Bock, jetzt befasst du dich mal damit und dann machst du das mal. Also war irgendwie damals, das ist schon lange her, aus einer Laune heraus. Dann habe ich aber den Fastenleiter die Ausbildung gemacht und habe das dann auch ein paar Jahre gemacht. Und irgendwann, schwupps, wir sind wieder bei, oh, dann verändert sich der Körper und sagt hier auf einmal, was machst du denn hier für einen Scheiß, spinnst du? Und dann habe ich mit Ende 30 irgendwann nochmal gefastet oder so. Das ging überhaupt nicht. Es ging gar nicht. Mir ging das so schlecht. Ich war so schlapp, das habe ich noch nie gehabt. vorher. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist so die Phase, wo dein Körper sagt, nee, da habe ich jetzt keine Lust mehr zu. Das kannst du, mit mir kannst du das nicht machen. Und ich möchte regelmäßig was zu essen haben. Also ich rede jetzt von dem klassischen Heilfasten. Wir können gleich nochmal aufs Intervallfasten kommen, wenn du das möchtest. Da sprichst du wahrscheinlich drauf an, genau. also wir haben gesagt, regelmäßig essen, dann warm essen. Das ist das, was die TCM tatsächlich propagiert. Und zwar gekochte Nahrung. Ich habe ganz kurz hier eine kleine Skizze, wenn du erlaubst, das ist glaube ich ein bisschen besser. Und zwar hier unten, kann man das sehen?
Ja, warte kurz.
Ja. Ich finde es zur Veranschaulichung immer ein bisschen besser.
Mhm.
Ja, und zwar, das hier ist der Nierenblasenbereich. Das hier ist die Basisenergie, das ist das Jing. Dann haben wir hier den Bereich Milz und Magen, da wo die Nahrung reingeht. Und hier ist das kennt die Ayurveda auch, das Verdauungsfeuer. Und wenn wir da dauerhaft, und das ist halt das, was dann ungünstig ist, dauerhaft kalte Sachen rein zu uns nehmen, also in diesen, das heißt das Kochtopfmodell, deswegen sagte ich gerade reinschütten, wollte ich gerade sagen, wenn wir da dauerhaft kalte Sachen zu uns nehmen, dann verringert sich das Verdauungsfeuer, die Verdauung wird schlechter, damit haben ja ganz, ganz viele zu kämpfen und ist im Prinzip übersetzt ganz einfach, wenn wir jetzt ein Holzfeuer haben und wir kippen dauerhaft Kefir, Buttermilch und kalten Joghurt drauf, Skür ist ja immer so in, so was passiert dann, das Feuer geht vielleicht nicht unbedingt aus, aber es wird geringer und das ist halt dann das Gefährliche und daher kommt dann sozusagen die schwache Mitte, dann muss nämlich von unserer Basisenergie, das was ich sagte, das was wir bewahren wollen, Energie nachgeschoben werden, damit die Verdauung überhaupt nach TCM funktioniert. Also regelmäßig essen, warm essen. Warm meint jetzt, es muss nicht immer alles total zerkocht sein. Viele denken jetzt, oh, so Porridge und alle Breis oder sowas alles. Na klar, die Basis ist warm, aber man kann natürlich auch, wir kommen jetzt wieder auf saisonale Sachen, da ist die TCM ja auch ein Freund von, saisonale Sachen dazu packen, sei es Obst oder wie auch immer. Kommt je nach Konstitution an. Ich empfehle natürlich Kompott, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er friert andauernd und isst dann andauernd Salat, Brot, Rohkost. Das ist das natürlich, was dann schwierig ist. Kuhmilchprodukte. Auch das sieht die TCM schwierig. Es geht jetzt, wie gesagt, immer um dauerhaft. Ne? Es geht jetzt nicht um mal ein Joghurt essen oder so. Es geht um dauerhaft. Und dann halt eben der Lebenswandel, also Stress, zu viel Bildschirm, das sind alles so Sachen, kurz zusammengefasst, was die TCM eher so ein bisschen schwierig sieht und wo wir halt einfach mit guter, warmer Ernährung, regelmäßiger Ernährung auf sich achten. Die TCM hat den Spruch, sich selbst eine gute Mutter sein. Und das, weißt du, das finde ich halt total schön. Und das sagt ja eigentlich alles, ne? Das soll mir nicht nur für andere sein, sondern auch für uns. Und damit kann man schon sehr, 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 sehr viel bewirken, sei es abnehmen, sei es eine gute Verdauung, sei es guter Schlaf oder. Also das ist schon, die Basis muss halt eben stimmen. Das ist schon ganz toll, finde ich, was die TCM da kann. Hm.
Das bedeutet, wenn ich aber Salate liebe, dass ich meine Rohkost am besten dann esse, wenn mein Feuer das auch handeln kann, das innere Feuer. Mhm. Und der Zeitpunkt für Rohkost im Laufe eines Tages, wann ist das Verdauungsfeuer am besten?
Also das Verdauungsfeuer ist am besten morgens. Wir haben das Thema ja gehabt, von der Verdauungsuhr sozusagen, also von der TCM-Uhr, morgens zwischen 7 und 9 ist der Magen. Generell ist es so, bei zu viel Brot, ich rede jetzt auch nicht von malem Brot essen, ne? Darum geht's jetzt nicht, aber es geht halt immer um dauerhaft. Zu viel Brot, zu viel Milchprodukte, zu viel Rohkost, die fördern im Körper Feuchtigkeit laut TCM. Es gibt ja, die westliche Medizin sagt ja, Schlacken gibt's nicht. Die TCM, ja, du lachst schon, genau. Die TCM sagt aber doch, das gibt es. Und die Feuchtigkeit, die wir zu uns nehmen bei dauerhaft kalter Ernährung, Salat, Rohkost, viele Kuhmilchprodukte, Joghurt, den ganzen Tag Brot, was auch immer. Die Feuchtigkeit nimmt Überhand im Körper und verfestigt sich zu Schleim. Und das ist dann der Ansatz der TCM, der sagt, daraus entstehen Krankheiten. Wir reden dann von Gicht, Arteriosklerose, Arthrose und so weiter. Und das ist halt das, warum das nicht dauerhaft und in zu viel sozusagen im Übermaß verzehrt werden sollte.
Wie sieht die TCM sowas wie Sauerkraut fermentiert? Also Kimchi, Sauerkraut, Kefir?
Das kann man machen, auch immer so als Beilage. Also um deine Frage nochmal zu beantworten, die habe ich jetzt gerade nicht beantwortet, mach das wie bei den Indern zum Beispiel, dass du zum Beispiel einen Curry hast und dann einen kleinen Dip als Beilage oder einen kleinen Salat als Beilage. Das ist gut. Also das ist ja Kräuter, ne? Also Salate, Kräuter, damit bekommst du natürlich auch alle Elemente erstmal in ein Essen. Und du bekommst auch die Nahrung, die für dich dann in dem Fall gut ist. Wenn man sagt, okay, der bittere Geschmack ist gut für dich, davon möchtest du bitte etwas mehr zu dir nehmen, dann ist es natürlich gut, Rucola, Radicchio, Chicorée dazu zu packen. Aber es ist nicht die Hauptmahlzeit, es ist eine Beilage.
Und dann auch idealerweise eben nicht am Abend den Riesensalat essen, weil das war die eigentliche Frage, so wann esse ich Rohkost am besten. Wenn ich morgens jetzt nicht mit dem Salat starten möchte, obwohl ich Salat liebe, aber ich hätte ihn doch gerne mittags, dann könnte man sagen, diese Lust auf Rohkost, die befriedigst du besser mittags und nicht am Abend, weil am Abend nach der TCM das Verdauungsfeuer das nicht mehr packt.
Genau, richtig. Das merkt man ja auch, ne? Also zumindest ich merke das, wenn ich mal jetzt im Sommer, also ich bin wirklich kein Salatfan, wobei ich habe es tatsächlich immer so, dass ich eine Mischung habe. Also ich habe immer gekochte Elemente dazwischen und dann halt was Frisches dabei. Aber wer jetzt schon mal einen großen Riesensalat gegessen hat abends, der merkt, dass auch das wie so eine, keine Ahnung, ein schweres Stück Fleisch oder so länger im Magen liegt und halt ein bisschen länger braucht für die Verdauung. Das, wenn man ein bisschen auf sich achtet, merkt man das. Ja. Also mittags wäre dann schon tatsächlich angebracht, das zu sich zu nehmen. Genau.
Wenn jetzt jemand zu dir kommt, eine Frau in der Lebensmitte, irgendwo zwischen 35 und 55, schlägt der Wechsel zu und Hilfe sucht, wie gehst du da vor? Weil wir haben jetzt ganz viele allgemeine Sachen. Also man kann ja in so einem Podcast, in so einem Interview nicht individualisierte Hilfestellung geben, es funktioniert ja gar nicht. Und in der Arbeit mit dir gibt es die aber, diese individuelle Hilfestellung. Und du hast gerade schon gesagt, erstmal geht es damit los, dass das grundsätzlich hingeschaut wird, dass du grundsätzlich erstmal ermittelst, wo steht die Frau, wie lebt die Frau, wie ernährt die Frau sich. Aber womit kann die Frau dann rechnen, wenn sie zu dir kommt und sich eins zu eins helfen lässt, um die Wechseljahresbeschwerden natürlich in den Griff zu bekommen?
Ich habe einen Anamnesebogen und neben dem Anamnesebogen, wo ich diverse Sachen abfrage. Ich frage natürlich den Alltag ab, ich frage die Ernährungsweise ab. Es kommt darauf an, wie viel Zeit es ist. Manchmal lasse ich auch tatsächlich noch ein klassisches Ernährungsprotokoll führen. Ich bräuchte es nicht unbedingt, aber es ist tatsächlich für die Klientinnen ist es tatsächlich sehr gut und wirklich so ein Gamechanger. Und auch, klingt jetzt immer so ein bisschen böse, aber so meine ich das gar nicht. Ich meine das ganz liebevoll, so psychologisch so ein kleiner Eye-Opener. Bei vielen gar nicht bewusst ist und Mist. Ich esse jetzt hier, habe jetzt die ganze Woche morgens, mittags und abends Brot gegessen, ab und zu mal abends Pasta. Okay, nee, stimmt, irgendwas ist hier Mist. So. Und ich mache das aber immer ganz liebevoll. So, ich habe einen Anamnesebogen. Da frage ich Sachen ab, die zum Alltag gehören, zur Ernährung gehören, aber auch zu den Emotionen gehören. Also ich frage natürlich auch ab, was ich eben sagte, so Blutmangel, Schreckhaftigkeit zum Beispiel gehört dazu. Ich frage Sachen ab, wie hat die Frau tatsächlich immer mal so Brustspannen, ne? Mit so ganz harte Brüste, das haben ja einige. Oder wenn jemand seine Periode noch hat, gibt es da Blutklumpen. Das ist für mich dann ein Hinweis auf den Stau des Qi, wo auch immer, das muss ich dann gucken. Diesen Fragebogen bekomme ich dann, das bespreche ich mit den Klientinnen. Und daraus kann ich eben ableiten, was los ist. Also ist das eine schwache Mitte, also ein Milz-Qi-Mangel? Ist das zu wenig Yin, wovon wir gerade gesprochen haben? Ist das aber auch vielleicht zu wenig Yang, was viele haben? Ne? Allgemeiner Yang-Mangel im Magen oder es gibt auch einen Yang-Mangel tatsächlich im Nierenblasenbereich. Das sind dann die, wo die Kälte tatsächlich im ganzen Körper vorherrscht. Das gucke ich mir halt an, was das ist. Kontrollieren tue ich das Ganze mit der Zunge. Also ich mache auch die Zungendiagnose. Ich lasse mir Fotos schicken. Das finden die immer ganz, 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 ganz spannend. Das ist ganz super. Das habe ich jetzt auch auf dem Frauenfestival gemacht. Ich hatte wirklich nur den Messestand und nur Zungenanalysen gemacht den ganzen Tag. Das hat so Spaß gemacht. Und an der Zunge kann ich halt sehen, die Zunge gibt mir Hinweise, ob das sozusagen oder unterstreicht das, was ich dort rausgefunden habe in dem Bogen, sehe ich das halt auch da in der Zunge. Du kannst eine schwache Mitte zum Beispiel sehen, wenn du in der Mitte eher oder außen eher so ein bisschen Zahneindrücke hast. Wenn das so ein bisschen wellig ist, dann deutet das auf eine schwache Mitte hin. Dann kannst du, wenn du die Zunge einmal raussteckst und guckst, wie sieht der Belag aus? Wenn er weiß ist, das deutet auf Kälte hin. Wenn er gelb ist, deutet das auf Hitze hin. Kälte haben die meisten. Also ich habe ein paar Mal jetzt auch Hitze gesehen, aber die meisten haben tatsächlich Kälte. Die Frauen haben eigentlich in der Regel immer eher Kälte. Und wenn du einmal die Zunge hochklappst, kannst du nachher mal machen, oder das können alle Zuhörer und Zuschauer gerne mal machen und sich vor den Spiegel stellen. Einmal gucken, wie oben der Belag aussieht, ob man so Zahneindrücke hat, und dann einmal die Zunge hochklappen. Und unten drunter haben wir so zwei Unterzungenvenen. Und wenn die halt sehr kräftig sind, sehr blau sind und sehr stark sind, dann deutet das darauf hin, dass da die Energie gestaut ist. Also dass wir eine Stagnation haben irgendwo im Körper und das Qi nicht frei fließen kann. Genau. Und das schaue ich mir alles an, das bespreche ich. Und dann ist es so, dass die Geschmacksrichtungen, die zu diesen Elementen gehören. Also Erde ist süß zum Beispiel. Wir denken jetzt an Kartoffeln, Karotten. Holz ist sauer. Wir denken jetzt an Hühnchen oder Zitrone. Oder Wasser gehört natürlich Salz dazu. Ne? In ihren Blasenbereich, das gehört das Salz dazu. Und diese ganzen Geschmacksrichtungen haben eine Wirkrichtung. Und so zu sagen, so arbeitet man dann, dass ich gucke, was muss passieren, damit es derjenigen wieder besser geht. Wenn es Feuchtigkeit gibt im Körper, dann möchte ich die ausleiten. Dann suche ich Nahrungsmittel, die genau für diese Person, um diese Sachen, um die Feuchtigkeit auszuleiten, günstig sind. Ich sage aber auch, die und die Lebensmittel sind jetzt ungünstig, weil sie weiterhin Feuchtigkeit fördern. Sprich, ne, Brot, Salat, im Übermaß dann halt eben die Joghurt und so weiter. Kommt ein bisschen drauf an. Es gibt Extremfälle, da bin ich schon, also die haben dann, die Klientinnen haben dann auch wirklich Schwierigkeiten, ne, oder irgendwo Schmerzen oder sonst irgendwas, dann sage ich, okay, wenn es bitte irgendwie geht, bitte, bitte, bitte das und das jetzt weglassen, und das funktioniert aber auch, weil natürlich diejenigen wollen, dass es ihnen besser geht. Dann geht es halt auch um Gewürze. Was ich sagte, jedes Gewürz hat ja, jedes Nahrungsmittel hat sozusagen sein Element und zu einer gewissen Geschmacksrichtung und eben halt entsprechend Wirkrichtung. Und da gucke ich dann halt, was braucht derjenige. So, wir wissen alle, Chili, ne, Pfeffer, Cayennepfeffer, alles das, auch Knoblauch oder Zwiebel, aber da wissen es die meistens nicht, aber bei Chili ist völlig klar, dass du da anfängst zu schwitzen. Wenn du viel Chili zu dir nimmst, dass du anfängst zu schwitzen. Man sagt dann auch so aufsteigende Hitze. Und genau so ist es tatsächlich auch. Chili leitet nach oben und nach außen. Deswegen ist zum Beispiel Ingwer und Chili sind zum Beispiel total gut, wenn du erkältet bist. Am besten noch einen Tick davor, wenn du merkst, es ist gerade was im Anmarsch. Dann Chili, Ingwer, und dann kannst du den Krankheitserreger rausschmeißen. Und so funktioniert das dann. Dann justieren wir das, ne? Das weglassen, das eher ein bisschen weniger. Und dann kommt es drauf an, ob es ein Termin ist oder ob es eine längere Begleitung ist. Das habe ich ja auch. Dann schaue ich mir dann tatsächlich noch mal einmal auch den Tagesablauf an, den Schlaf an, ne? Den Sport an. und so weiter. Ich gucke auch dann bei längeren Begleitungen, gucke ich mir halt auch das Badezimmer an. Was es gibt es für Produkte? Was sind da für Stoffe drin? Wir reden jetzt von Phytoöstrogenen. Das sind ja die, die positiv sind. Wir reden aber auch von Stoffen, die da andocken, wo wir die gerne nicht so gerne haben wollen und die dann halt eher hinderlich sind. Genau. Das wird dann bei längerer Begleitung gemacht. Mhm.
Super, super spannend. Also es ist auch, ich habe eine Liste, die nennt sich das dreckige Dutzend und da stehen auch Industriekosmetik steht da drauf, aufgrund der enthaltenen Wirkstoffe, die teilweise sehr stark xenoöstrogen wirksam sind und den gesamten Körper und das Hormonsystem total durcheinander bringen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Und die Frage bezieht sich auf den Eiweißkonsum / vegetarisch-vegane Ernährung. Das ist ein riesiges Thema, was sehr, sehr emotional behaftet ist, was sehr ideologisiert wird und wo alles, wo eine Ideologie mit drin schwingt, hat die Identität mit drin. Das heißt, ganz viele Menschen, die sich auf eine bestimmte Ernährungsweise einschwören, hängen ihr Wohl und ihr Glück und ihre Identität damit rein. Und das halte ich für schwierig, weil unsere Ernährung uns nähren soll und uns nicht unsere Identität schenkt. Und ich wüsste gerne, wie die TCM zum Thema vegetarische Ernährung, vegane Ernährung steht.
Mhm. Generell ist die TCM so, dass sie immer guckt, was braucht derjenige gerade? Was ist für denjenigen gerade gut und sinnvoll? Und sie ist nicht dafür da, irgendwelche Sachen zu verteufeln, sondern ist der Meinung, dass alles seine Berechtigung hat und alles eben, wir reden jetzt wieder vom gesunden Mittelmaß, therapeutisch eingesetzt eben sinnvoll ist. Und ich habe eine Klientin gehabt, die hat gerade ein Kind bekommen, hatte dann auch ein paar Kilo zu viel und rief mich an, weil sie abnehmen wollte. Dann habe ich 2, 3 Fragen gestellt, dann wusste ich, okay, alles klar, das wird nichts mit mir, weil sie extrem Blutmangel hatte, extrem geschwächt war und da kann ich jetzt kein Abnehmprogramm machen. Habe ich gesagt, du pass mal auf, das so und so sieht's aus. Anhand der Fragen wäre jetzt erstmal so, meine Gedanken sind die und die. Du bist geschwächt, du hast vermutlich einen Blutmangel, muss man ja immer gucken, ne? Das ist ja dann erstmal nur am Telefon das erste Gespräch kurz gewesen. Vermutlich einen Blutmangel, du bist geschwächt, wir müssen dich jetzt erstmal aufbauen. Ich sag, du wirst irgendwann, wenn du die Ernährungsweise drauf hast, wirst du, was ich eben schon sagte, wirst du automatisch abnehmen. Das ist kein Problem. Ich sag, aber wenn du jetzt wirklich jemanden suchst, der mit dir jetzt hier den Abnehmcoach macht, ich sage, dann bin ich verkehrt. So, und bei ihr habe ich tatsächlich wirklich therapeutisch auch Fleisch eingesetzt, einfach zur Kräftigung. Fleisch stärkt dich. Im Übermaß dann wieder, sind wir wieder bei der Feuchtigkeit, das ist nicht gut, aber es stärkt dich. Und auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus ist es so, ich finde es immer schwierig. Wir Menschen sind ja sowieso immer eher so, dass wir mit Verboten nicht so gut umgehen können. Aber aus der eigenen Erfahrung heraus weiß ich, dass es auch einen Sinn hat, wenn wir auf irgendwas Appetit haben. So, ich rede jetzt nicht von, ich esse jeden Abend eine Tafel Schokolade vor dem Fernseher, ne? Davon rede ich jetzt nicht. Aber wenn wir in uns reinhören und es ploppen auf einmal Lebensmittel auf, die ich jetzt schon, keine Ahnung, ein paar Wochen nicht gegessen habe, aber da habe ich jetzt Appetit drauf, dann bilde ich mir ein oder dann weiß ich für mich, okay, das hat seinen Sinn, der Körper braucht das. So, und dann ist das Thema, warum hatte ich immer oder meistens oftmals, wenn ich meine Tage hatte, Appetit auf Leberwurst. So, ne? Wir sind beim Eisen, Leberwurst, wir sind beim Eisen. Und es ist immer alles eine gesunde Mitte. Es wird, wenn jemand der Meinung ist, er muss das machen, dann gibt es ja Mittel und Wege, denjenigen auch zu versorgen. Ist dann natürlich auf Dauer ohne Medikamente dann halt schwierig. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber es wird weder verteufelt noch jetzt unbedingt empfohlen, weil alle Nahrungsmittel, alle Lebensmittel, auch Fleisch haben eine therapeutische Wirkung und haben ihre Daseinsberechtigung.
Ja, da tauchen tatsächlich jetzt nochmal zwei Themen auf. Zum einen möchte ich nochmal unterstreichen, das intuitive Essen und das auf den eigenen Appetit zu hören, funktioniert erst, wenn du Bock auf Brokkoli bekommst. Das ist immer mein Bild dafür. Also solange du deinem Instinkt, also dieses intuitive Essen beinhaltet nicht intuitives Croissant-Essen. Das ist kein intuitives Gummibärchen-Essen und auch kein intuitives Schokoladeneis oder Sahnekuchen, sondern intuitives Essen heißt, du hast Lust auf Eier, du hast Lust auf Brokkoli, du hast Lust auf ein richtig schönes Vollkornbrot, du hast Lust auf einen warmen Eintopf oder Leberwurst. Also wir reden da, wenn wir von intuitivem Essen reden, das kannst du erst dann machen, wenn du echte Lebensmittel, also dieses Craving, diese Lust auf echte Nahrung und all dieses Weißbrot und die Pizza und die Nudeln mit Tomatensauce und dicken fetten Parmesan drauf. Es tut mir leid, aber das verwirrt den Körper. Möchte ich ja immer ganz fett unterstreichen. Und dann, da ich ja das Thema Eiweiß aufgemacht habe und da ich das Thema Fleisch aufgemacht habe, ploppt natürlich sofort das Thema, und auch weil du diese Klientin mit reingeholt hast, du gesagt hast, die ist einfach geschwächt. Sie ist einfach, da müssen wir erstmal aufbauen. Und in den Wechseljahren, in dem Wechsel einer Frau, kommen zwei Themen hoch, über die ebenfalls zu wenig gesprochen werden. Also diese zwei Themen sind wahnsinnig brisant, weil sie die langlebige Kraft und Gesundheit manifestieren in die eine oder in die andere Richtung. Und ich spreche von Sarkopenie und Osteoporose. Das ist der Schwund von Muskulatur und der Schwund von Knochenstabilität. Und das hat ab dem Einsetzen der Perimenopause eine mit jedem Jahr zunehmende Brisanz, solange eine Frau sich nicht um sich kümmert.
Ja, das stimmt. Genau. Zum Thema Eiweiß noch. Es sind ja viele Sachen, mit denen wir gut versorgt sind, ne? Also viele trauen sich zum Beispiel, das merke ich auch immer in der Beratung, an Hülsenfrüchte nicht ran. Aber die Masse ist ja so breit, also da kann man aus verschiedenen auswählen und da wird jeder fündig. Also bislang habe ich das noch nicht erlebt, dass da irgendeiner alles nicht mochte. Und ja, wenn wir jetzt bei Osteoporose sind und Co., dann kommen wir jetzt zum Krafttraining, würde ich sagen. Ne?
Sind denn aus Sicht der TCM sowas wie Sarkopenie und Knochenschwund, also das Schwinden der Substanz, Zeichen von, also wie interpretiert die TCM so etwas?
Also du hast dann eine Schwäche sozusagen in diesem Organkreis, was wir natürlich aber gucken müssen, woher kommt diese Schwäche? Also ist das jetzt ernährungsbedingt oder sind das halt eben Krankheiten, beziehungsweise ist das einfach konstitutionell? Das gibt ja verschiedene Konstellationen und ja, es ist, ich will nicht sagen, es ist viel hausgemacht, das wäre jetzt böse, aber es ist schon viel Eigeninitiative und viel Achtsamkeit sozusagen auch dabei, um das, was möglicherweise passiert im Körper, halt auch aufzuhalten, ne? Genau.
Ja. Aus meiner Sicht ist ein ausreichender Eiweißkonsum da tatsächlich sehr, sehr zielführend, weil Knochen und Muskeln einfach daraus aufgebaut werden. Und du wolltest rein zum Thema Kraftsport? Ja. Go for it.
Ja, genau.
Empfiehlst du auch Sportprogramm?
Bitte?
Empfiehlst du auch Sportler? Also gibst du sportliche Empfehlungen?
Ja, also ich bin Lauftrainerin parallel. Ich bin natürlich ein Freund von Laufen, aber das ist ja entfernt von Krafttraining. Ich empfehle allgemein Bewegung. Viele haben immer Angst, oh, Hilfe, Bewegung. Ich empfehle Bewegung. Das gucke ich dann individuell, wie jeder sozusagen da Ambitionen hat. Und wenn jetzt einer sagt, ich habe gar keinen Bock auf Bewegung, dann finde ich, ist die Bewegung einfach in den Alltag einbauen auch schon hilfreich, um nicht die Muskelmasse, die eh atrophiert, also eher rückläufig ist, nachher aufzuhalten oder zumindest den Status quo zu erhalten. Also du kannst, keine Ahnung, wenn du mit der Bahn fährst, steigst du einfach eine Station früher aus. Oder wenn du Treppen hast, steigst du Treppen. Gut, das muss jetzt nicht unbedingt bei 35 Grad sein, ne? Aber du kannst irgendwie Treppen steigen. Also man kann so viel Bewegung in seinen Alltag einbauen, dass es tatsächlich, finde ich, einfach gut machbar ist, jeden Tag sich ein bisschen zu bewegen. Und wir reden immer von, ne, regelmäßig im Sinne von, es gibt immer Ausnahmen. Ich habe auch mal Tage, wo ich am Schreibtisch bin, wo ich irgendwas vorbereite oder so, wo ich dann mich vielleicht halt nicht so viel bewege. Und aber jede Bewegung ist wichtig und ist gut, egal ob es jetzt 10 Minuten dauert oder eine Stunde, einfach raus und bewegen ist super. Und von mir aus auch tanzen. Also die TCM empfiehlt natürlich auch Tanzen, eine der ältesten Bewegungsformen. Auch das ist schön, wenn jemand sagt, oh, bin jetzt ja nicht so der Spaziergänger, das finde ich irgendwie alles total öde, dann dreh von mir aus draußen in der Küche oder irgendwo ganz laut die Musik auf und tanz eine Runde. Auch das tut gut, auch das ist schön und, ne? Und dann ist es aber tatsächlich so, je nachdem, was derjenige hat, wir sind dann irgendwann einfach beim Kraftsport. Und da muss man, na, da gibt's ja auch wieder, da streiten sich ja auch gerade wieder die Gelehrten, ob es reicht, einfach moderat zu trainieren und einfach häufig Wiederholungen zu machen, oder ich mache wenig und mache jetzt bis zum Anschlag. Das ist, ich finde, Hauptsache man macht was. Man muss das nicht auf Krampf machen, weil dann sind wir wieder bei der Energiestagnation, weil alles, was wir auf Krampf machen, womit wir uns selbst Druck machen, das ist Druck von innen und Druck von außen, und dieser Druck von innen, der verkrampft und der führt wieder zu einem Stau des Qi. Also entspannt angehen. Das ist immer so meine Empfehlung.
Das ist eine sehr gute Empfehlung. Dazu gibt es tatsächlich auch Studien, dass wenn du dich zum Sport zwingst, dann sind die negativen Auswirkungen überwiegen, können sogar die positiven überwiegen, wenn du dich richtig dazu zwingen musst, weil es dir einfach keine Freude macht. Nee. Liebe Steffi, das Thema ist wahnsinnig spannend. Ich könnte mir vorstellen, und bitte, wenn du bis zum Schluss da geblieben bist und zugehört hast und du das Thema TCM auch noch total spannend findest und es auch spannend findest, das mal mit der chinesischen Astrologie zu verbinden, um zu gucken, wie ist das denn mit einem bestimmten Geburtsdatum, wie kann denn das reinfließen? Ich weiß gar nicht, ob du dafür die Expertin bist, aber bitte lasst uns daran teilhaben, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann sagt doch mal bitte Bescheid. Dann gucke ich mal, dass ich auch für die chinesische Astrologie, wenn du hast den Kopf geschüttelt, das ist natürlich, also das scheint so, das ist nicht so die totale Expertise, weil es auch noch ein riesiges Feld ist.
Ja, ist es auch, genau, das ist es auch. Also ich habe tatsächlich das auch mal machen lassen damals. Ich wohne ja in Hamburg und habe aber damals in der Nähe von Schleswig, in Schleswig-Holstein, ein Haus gehabt und habe das tatsächlich auch alles ausrechnen lassen. Also mit meinem Ganzen, mit dem Geburtsort, mit dem Ganzen, wie ist die ganze Konstellation und wo sollte am besten was wo stehen und so weiter. Also das ist... Da bin ich
genau, raus. Da kommen wir dann rein ins Feng Shui, was dann wieder damit verknüpft ist mit den 5 Elementen und so. Also ein riesiges Thema. Ja, Steffi ist unsere Expertin für TCM und für Begleitung während der Wechseljahre mit Hilfe von TCM. Und auch da, wenn du das Gespräch spannend fandest und wenn du noch da bist, fandest du es spannend. Bitte lass mir doch mal in den Kommentaren da, ob wir das wiederholen sollen, ob wir da nochmal tief gehen sollen, ob es bestimmte Schwerpunkte gibt, zu denen du Fragen hast. Das würde mich tatsächlich sehr, sehr interessieren. Und jetzt zum Abschluss, liebe Steffi, hast du noch eine Botschaft, eine Nachricht, die in die Welt muss? Wir teilen natürlich wir teilen in den Shownotes alles, also wo du Steffi findest, wie du mit ihr in Kontakt kommen kannst, welche Ressourcen es gibt, einfach um das alles nochmal besser kennenzulernen. Da gibt es garantiert was. Das teilen wir alles in den Shownotes. Und du, Steffi, was ist deine letzte Nachricht, deine letzte Botschaft für dieses Interview?
Frühstück. Alle sollten frühstücken. Nein, also ich liebe Frühstück und Frühstück ist tatsächlich die wichtigste Mahlzeit des Jahres. Des Jahres ist auch
des Jahres.
Tages sowieso, das sowieso. Des Tages, um halt alles sozusagen mit Energie zu versorgen, um Heißhunger vorzubeugen, um dein Gewicht stabil zu halten, um alles zu versorgen, was du irgendwie brauchst. Und also Freunde von mir und auch viele Klientinnen nennen mich tatsächlich das Duracell-Häschen. Das finde ich immer sehr witzig. Und weil ich halt aber Energie habe, weil ich das gut für mich hinbekomme und weil ich halt aber auch wirklich ein Frühstücksfan bin. Ich habe auch mal einen Frühstückskochkurs gemacht. Also wirklich, wenn es irgendwie geht und es muss nicht, ist nicht schwierig. Man kann sich, ich stelle mir teilweise auch dann die Pfanne auf den Herd und mache das schnell, wenn ich mich anziehe oder sonst irgendwas. Also es dauert auch alles nicht lange, wenn man sich ein gesundes Frühstück macht. Aber bitte, bitte, wenn es irgendwie geht, gerne frühstücken. Das wäre meine Empfehlung.
Dann muss ich dich aber fragen, was ist dein Lieblingsfrühstück? Was isst du zum Frühstück?
Es kommt tatsächlich darauf an, wie viel Zeit ich habe. Ich mag am liebsten tatsächlich, wir sind jetzt einmal beim Eiweiß, also ich mag tatsächlich Rührei in den verschiedensten Formen. Und was ich auch gut vertrage, wir hatten vorhin das Thema mit dem Blutzucker, was ich aber auch tatsächlich gut vertrage in unterschiedlichsten Konstellationen ist Porridge, aber das kann man ja auch aus verschiedenen Sachen machen. Also man muss jetzt nicht unbedingt Hafer nehmen, man kann halt aber auch sozusagen Reis machen, man kann Quinoa machen oder Amaranth. Und das finde ich tatsächlich auch abwechslungsreich, wenn jetzt jemand sagt, okay, er möchte gerne, er möchte gerne unbedingt süß frühstücken. Und wenn jemandem dann noch kalt ist, dann finde ich es total entspannt, wenn man sich einfach ein bisschen Kompott vorkocht und dann halt dazu irgendwas macht. Ich habe so ein Reisgericht. Das kann ich dir auch gerne schicken, das kannst du gerne auch damit reinpacken, wenn das möglich ist, das weiß ich nicht. Und den kannst du morgens und abends essen, den liebe ich. Und das ist, ja, das ist so meins. Aber ich wechsle tatsächlich immer ab. Also ich mache tatsächlich herzhafte und süße Gerichte, ich wechsle immer ab.
Vielen, vielen Dank, liebe Steffi. Vielen Esst Dank. Mehr Frühstück, zelebriert euer Frühstück. Und wenn ich unsere, also von meiner besten Freundin und mir, unsere heilige Trinität zum Frühstück, sind 3 Spiegeleier, ein bisschen Avocado und ein kleines Stück Lachs dazu. So für die Inspiration für ein Frühstück, das richtig lange satt macht, womit du wirklich 4 bis 6 Stunden bis zum Mittagessen voller Energie bist, und dann auch ein sehr, sehr gezielt und aus dem gesunden Appetit heraus entstehendes Mittagessen wählen kannst. Vielen, vielen Dank für all dein Wissen, für all deine Expertise und deine Zeit.
Gerne.
Und du und ich, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mädchen, Mutter, Matriarchin. Bis dahin sei wild, sei frei, sei du und fühle dich geliebt.